Willkommen bei Maria Magdalena und der Rosenlinie, weibliche Mystik im 21. Jahrhundert. Dieser Podcast ist eine historische Spurensuche nach lange verlorenen und nun endlich wieder aufgetauchten Schriften, aber auch eine spirituelle Reise in die Weiblichkeit des 21. Jahrhunderts, nach dem, was Frauen einmal wussten, nach dem, was verdrängt, verbannt, verzerrt oder vergessen wurde. Wir erinnern uns anhand gnostischer Schriften, als auch psychologischer Archetypinnen, an Weiblichkeit nicht als Rolle, sondern als gelebte Erfahrung. Maria Magdalena, die durch die Kirche zur Prostituierten gemachte Gefährtin des historischen Jesus, führt uns als Königin aller weiblichen Archetypinnen durch unsere Folgen. Von ihr aus entfalten sich all unsere Facetten in energetischer und verkörperter Form in dir. Mein Name ist Svenja Strohmeier. Ich habe einen Bachelor und einen Master in Geschichte und forsche seit Jahren in jungianischer Tradition in Psychologie und Spiritualität nach der Sophia, der gelebten Weisheit in uns. Du bist so willkommen. Lass uns eintauchen. Hey du, wie schön, heute wieder mit dir zu sein. Ich mag heute ein unfassbar wichtiges Thema anschneiden, was mein eigenes Leben ganz viel betroffen hat in den letzten 6 Jahren und ganz viel auch bestimmt hat. Und das ist die Erkenntnis, dass die Frau so sehr herhalten muss für alles, was der Mann verkackt. Darf ich dieses Wort benutzen? Das Männliche in seinem schwachen und eitlen Ego. Ja, in der Welt an Macht haben will, damit muss immer die Frau mit ihrer Kraft bezahlen. Wir haben dabei ja darüber bei Maria Magdalena schon oft geredet, dass sie eben vom Patriarchat diffamiert wurde und weg musste als Frau in ihrer Kraft. Und worüber ich heute mit dir sprechen möchte, ist das Thema Fülle, Wohlstand, Reichtum, Geld. All das, wo einer Frau nachgesagt wird, dass wenn sie danach strebt, in der Fülle, im Reichtum, im Wohlstand zu sein, dass sie dann gierig ist, dass das falsch ist, dass das unwillkommen ist, dass sie sündig ist und so weiter und so weiter, dass sie schuld ist, Eva ist schuld, dass Adam und Eva aus dem Paradies verbannt werden auf die mundäne Erde. Sie ist schuld, denn sie ist davon. Es gibt dazu eine ganz andere Lesart. Und das ist tatsächlich viel näher an dem Text, so wie bei Maria Magdalena auch, viel näher an dem Text und damit an der Wahrheit, der tatsächlich in der Bibel steht. Genau, die eigentliche Geschichte in der Genesis. Und ich möchte heute einmal aufwickeln, warum die Frau tatsächlich die Quelle ist, überhaupt der Ursprung von Leben und Lebendigkeit, so wie sie das ganz faktisch ja als gebärende Frau ist. Die Frau erschafft alles Leben. So ist sie auch die Quelle für den Mann von Erkenntnis und Bewusstsein. Aber lasst uns von vorne starten. Im Buch Genesis in Kapitel 3 passiert das Folgende. Eva, sehen wir, sie spricht mit einer Schlange. Die Schlange muss dazu gesagt werden. Die Schlange ist ein Symbol. In der Bibel ist ja alles symbolisch, in den gnostischen Texten ist alles symbolisch. Die Schlange ist ein Symbol für die Weisheit. Das heißt, die Weisheit spricht zu Eva und sie überzeugt sie, vom Baum der Erkenntnis zu essen. Ergo, wenn sie vom Baum der Erkenntnis ist, erkennt sie die Wirklichkeit, die Wahrheit. Eva gibt auch Adam davon. Sie hat es für sich erschlossen und sie gibt ihm davon. Das ist wichtig, denn in unserer Sozialität, in unserer Gesellschaft ist es normal, dass der Mann der Frau abgibt von seinem Reichtum und von dem, was er geschafft und erschaffen haben. Während das als das Einzige ist, was gilt, die Care-Arbeit, die unbezahlte, die den ganzen Tag läuft, plus wenn man einen Mann hat, der eben dann das vierte Kind oder das fünfte Kind ist, auch da noch Versorgung und bitte sexuelle Dienstleistungen. Also, sie gibt auch Adam davon, Beide erkennen ihre Nacktheit. Das ist der Moment, wo es keine Illusion mehr gibt. Sie erkennen ihre Nacktheit und Gott vertreibt sie aus dem Paradies. Und ich möchte nochmal sagen, dass ich der absoluten Überzeugung bin als Historikerin und auch in meinem Gefühl, dass der Gott im Alten Testament, das ist ja auch der Gott der Juden, ein ganz anderer, viel strafenderer Gott ist. Und er sagt ja auch über sich selbst, ich bin ein eifersüchtiger Gott, ein ganz anderer Gott ist, als Jesus in Bezug steht zu Gott. Also der Gott, zu dem Jesus und Maria Magdalena in Bezug stehen, also dem Vater, das ist eine ganz andere Energie, eine ganz andere Instanz als dieser Gott im Alten Testament. Also, sie erkennen und er vertreibt sie aus dem Paradies. Ich glaube, dass das Ganze vielleicht auch nicht unbedingt als Strafe gewesen sein muss, denn das Paradies ist ja ein Ort der Illusion. Dass es nur Gutes gibt, nur Schönes, das entbehrt ja jeglicher Lebensgrundlage. Also das Leben ist schwarz und weiß, es ist Yin und Yang, es ist gut und böse, es ist das eine und das andere. Und wenn wir das verneinen und nur das eine wollen, dann verneinen wir 50% des Lebens. Also er sagt, ihr habt von dieser Frucht gegessen, jetzt könnt ihr das ganze Spiel spielen. Jetzt könnt ihr erkennen, wie das Spiel des Lebens überhaupt geht. Der entscheidende Vers hierfür ist, die Frau sah, dass der Baum gut war zur Speise, eine Lust für die Augen und begehrenswert, um klug zu werden. Genesis 3,6. Das Motiv ist also nicht ursprünglich Gier oder Bosheit oder eine Rebellion oder ein Sich-Widersetzen von dem, was ihr gesagt wurde, sondern es ist Neugierde und der Wunsch nach Erkenntnis. Und diese Neugierde und der Wunsch nach Erkenntnis und auch der Wunsch nach Erfahrung und Dinge fühlen zu können und das Leben ganz nehmen zu können, ist für mich so ein wunderschönes, gesund weibliches Attribut, das Leben zu leben und das Leben zu genießen. Und auch als Frau dem Mann so viel mehr an Lebendigkeit aus sich selbst heraus eben zur Verfügung zu stellen. Also eine Frau, die in ihrer Kraft steht, in ihrer Lust, in ihrem Genuss, in ihrem Leben, das Leben ganz nimmt und auch sich dem Leben hingibt, die ist ein unfassbares Geschenk und eine unfassbare Bereicherung in ihrem Sein für den Mann. Genau. Wie die Geschichte später interpretiert wurde, haben wir schon kurz drüber gesprochen. In den ersten Jahrhunderten, als das Christentum eben dann wirklich da war und auch institutionalisiert war, also als Kirche, die das Gegenteil von dem gemacht hat, wofür Jesus je stand und gegangen ist, so typisch Patriarchat. Wir verstehen alles absichtlich falsch oder aus Unbewusstsein falsch und machen dann ein Machtkonstrukt daraus, das allen schadet. Ja, also in den ersten Jahrhunderten begannen Theologen, diese Szene, über die wir gerade gesprochen haben, sehr stark moralisch auszulegen. Zum Beispiel Kirchenväter wie Tertullian oder Augustinus von Hippo haben da ganz starke Rollen gehabt. Tertullian hat zum Beispiel geschrieben über die Frau, du bist das Tor des Teufels. Also damit meint er, die Frau habe durch Eva den Zugang zur Sünde eröffnet. Weil die Kirche auch immer fälschlich annimmt, dass das Leben Sünde ist. Dass das Leben hart ist. Dass der Fall aus dem Paradies eben das Ende bedeutet, während es tatsächlich den Anfang überhaupt der Lebendigkeit bedeutet. Denn die Lebendigkeit des menschlichen Lebens ist ja nur verfügbar und nur zugänglich, indem wir diesem gnostischen Ursprung folgen, der da sagt, der Mensch ist zu gleichen Teilen göttlich wie menschlich. Und er sagt ja auch, Jesus war zu gleichen Teilen göttlich wie männlich. Das hat die Kirche beschlossen, tatsächlich sogar. Also wenn er zu gleichen Teilen göttlich und menschlich war und wir das auch sind, können wir dann aufhören zu versuchen, unsere Menschlichkeit zu untergraben und loszuwerden und zu optimieren und zu verurteilen und zu bewerten und all dieses menschliche Fehler machen zum Beispiel. Es nicht perfekt machen, Sünden begehen. Sünde heißt, und ich werde nie müde, das zu sagen, Sünde heißt im ursprünglichen Wortlaut, in der ursprünglichen Wortbedeutung vom eigenen Weg abkommen. Und Buße heißt zum eigenen Weg zurückfinden. Und das macht man nicht, indem man Dinge bereut oder Rosenkränze betet oder was weiß ich auch immer, Ave Marias, sondern indem man sich zuerkennt, anerkennt und mit diesem großen liebenden Herz von Jeschua damals, diesem großen liebenden Herz des Christusbewusstseins, sich selbst als Mensch erkennt, der immer sein Bestes gibt. Du gibst immer dein Bestes. Wir geben immer unser Bestes. Es gehört zu dem Spiel dieses Lebens dazu, zu dem Spiel, das unsere Seele auf Erden spielen möchte. Dass wir Fehler machen, alles andere wäre doch nicht menschlich. Also wie viel mehr kannst du dich vom Haken lassen? Wie viel mehr kannst du dir erlauben, neugierig zu sein, wissen zu wollen, erfahren zu wollen, erforschen zu wollen und auch nicht zu wissen, niemals vielleicht zu wissen, aber deinem Gefühl folgen zu dürfen? Nimm doch mal einen tiefen Atemzug mit mir. Ich gerne dazu noch mal. Oh, gerade so viel Energie. Oh, ich bin schon aufgewacht mit diesem Gefühl, dass ich das heute unbedingt mit dir teilen möchte. Ja, genau. Und jetzt darf es endlich durchfließen und es ist unglaublich entspannt. Jetzt nehme ich einen Schluck Kaffee. Genau, dann entspannen wir meinen Kiefer. Genau. Und die Konsequenz von dieser Interpretation damals war natürlich radikal. Also Frauen galten ab dann moralisch schwach. Sie mussten kontrolliert werden. Sie müssen verhüllt werden in manchen Kulturen. Sie müssen als die Hure, die Verführerin, gefährlich unterdrückt werden, Besitztum von Männern sein, um kontrollierbar zu sein. Verführbar vom Leben, verderblich und natürlich die oberste Gefahr für jeden Mann. Genau, und wenn man das dann unterdrückt, dass wir eben eine gewisse Sexualität in uns haben, die wunderschön ist und zum Menschsein als Säugetier, das wir sind, dazu gehört. Wenn man das lang genug unterdrückt, da muss man sich halt einen kleinen Jungen vergehen, ne? Das passiert mit dem Schatten. Carl Gustav Jung, den ich sehr liebe, sagt dazu, alles, was du unterdrückst, unterdrückt am Ende dich. Und genau so ist es. Alles, was du unterdrückst, unterdrückt am Ende dich. Warum die Frau zur Verführerin wurde, finde ich auch total spannend. Weil das steht natürlich nicht im ursprünglichen Text. Wie immer ist dieser Transfer eine Idee von meinem Hirn, meiner Erfahrung, meinem Gefühl. Genau, und auch von Interpretation von einigen anderen Historikern natürlich. Ist, dass dieser Mythos von Adam und Eva später mit kulturellen Vorstellungen vermischt wurde. In vielen antiken patriarchalen Gesellschaften war es einfach so, dass Männer die Vernünftigen waren und Frauen standen für den Körper, die Emotionen, die Verführung, auch die Schönheit natürlich, ne? Natürlich haben Frauen 4 Attribute, während Männer 1 haben. Vernünftig sein. Ich glaube, dass das gesunde Maskulin, also der gesunde Mann, heutzutage hat sehr viele Attribute, jenseits noch der Vernunft und des Bewusstseins. Dazu lohnt sich bestimmt auch nochmal eine eigene Podcast-Folge. Also die Eva-Geschichte ist zum perfekten Symbol dafür geworden. Aus ihr entstanden diese ganzen kulturellen Archetypen, die wir haben, wie die Verführerin, die Sünderin, die gefährliche Frau. Und natürlich hat man das später dann auch eben mit Maria Magdalena gemacht. Also man hat sie fälschlich zur Prostituierten erklärt. Papst Gregor hat das getan. Mit Delila haben wir das, wir haben es mit Salome. Es gibt mehrere Beispiele dafür, die ich vielleicht wahrscheinlich auch mal aufnehmen werde als Podcast-Folge. Wichtig ist jetzt, was die tiefere Botschaft des Mythos tatsächlich ist, ist, dass super viele moderne Bibelwissenschaftler das ganz anders sehen heute. Und dass dieser Fall aus dem Paradies eben nicht der Fall aus dem Paradies war, sondern der Übergang von Unschuld zu Bewusstsein. Der verbotene Baum heißt Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und Gut und Böse ist hier, glaube ich, nochmal wirklich auch eine gestretchte Übersetzung von Schwarz und Weiß. Also Baum der Erkenntnis von das Leben ist dies, aber es ist auch das. Es ist Lebendigkeit und es ist Tod. Das Leben ist zyklisch. Es ist Yin und Yang, es besteht aus beidem. Wir haben das im Buddhismus auch tatsächlich interessanterweise. Zwar gibt es im Buddhismus ja das Nirvana, das ist das Ziel, ne? Das nicht mehr leiden, das nicht mehr inkarnieren als Mensch, das Leben ist Leiden. Aber das ist nicht alles. Das ist genau so eine schräge Interpretation, die sich durchgesetzt hat, wo überhaupt nicht alles, was der Buddha jemals gesagt hat, was überhaupt nicht da hineingezogen wurde. Denn der Buddha hat auch gesagt, Samskara ist Nirvana. Samskara ist das Leben als Mensch, sind die Aufgaben, die wir haben, unser Karma, unser Dharma, das, was wir mitbringen an Aufgaben von Dingen, die wir erleben wollen in diesem Leben als Mensch. Also die Herausforderungen, die uns begegnen, die Konflikte, die Krisen, die Wachstumschancen und so weiter, das ist das Samskara. Und er sagt nicht, Nirvana passiert, wenn Samskara vorbei ist. Ja, Erlösung passiert nicht, wenn das Leben vorbei ist, sondern das Leben ist die Erlösung. Und da sind die gnostischen Schriften und der Buddhismus tatsächlich völlig konform. Und ich liebe das, das so zu finden. Weil das einfach zeigt, wie viel Klugheit und Wissen und Selbstverständlichkeit, selbstverständliche Wahrheit einfach auch überall zu finden ist, wenn wir eben nicht diese schrägen Interpretationen wie kleine Lämmchen glauben und denen folgen, sondern ja, unsere Eigenverantwortung, unser Selbstbewusstsein, das Bewusstsein über uns selbst und auch das Erwachsenwerden irgendwie in einer Menschheit, in der wir heute mehr denn je erwachsene Menschen brauchen. Weil Eva nicht die Sünderin ist, sondern die erste Suchende nach Erkenntnis. Und sie findet diese Erkenntnis, sie findet diese Frucht. Und nur weil sie sie findet, hat Adam auch Zugang dazu. Und ich glaube, dass das Patriarchat weiß, wie sehr es abhängig ist von all diesen Qualitäten, die die Frau mitbringt. Und natürlich muss dann eine Welt und eine Gesellschaft geschaffen werden, in der wir die Befreiung der Frau Feminismus nennen, aber es eigentlich eine ganz neue Form von Versklavung von Frau ist. Ja, jetzt darf sie nicht nur alles, sie muss auch alles. Sie muss plötzlich alles Dienst leisten. Die Frauen, die zu mir kommen, in meine Betreuung, in meine 1:1-Betreuung oder in den Rosenlinienzyklus oder eben in meine Programme, die haben vergessen, wie sich dieses Gefühl von Frausein tatsächlich anfühlt. Diese Leichtigkeit, diese Weichheit, diese Liebe, dieses überfließende Herz, dieses Verschmelzen im Moment. Wir haben das verloren und das ist gewollt. Und was Frauen auch vergessen haben, tatsächlich leider, ist, dass sie so machtvoll sind, so machtvoll und so kraftvoll, vor allem in den Bereichen des Lebens, die verfügbar sind, die wir aber immer als Domäne der Männer gelassen haben. Und das ist, da komme ich wieder so in den Kreis von meiner Reise in den letzten Jahren. Meine Reise in den letzten Jahren war tatsächlich die Reise in den Wohlstand. Und das ist für mich tatsächlich die größte Revolution der Frau, dass wir uns erlauben, ein Leben zu führen in dieser Weichheit, in dieser Schönheit, in diesem inneren, also äußerer Wohlstand ergibt sich immer aus innerem Wohlstand. Ja, also wenn wir in diesem Bewusstsein unterwegs sind, dann ist das innere Erfülltsein von Bedürfnissen immer im Außen wiederzufinden. Das heißt, wir haben die Chance, jederzeit diesen inneren Wohlstand in uns herbeizuführen. Und wir dürfen auch spielen in der Welt im äußeren Wohlstand. Alles ist Leben. Erkenntnis, die Frucht der Erkenntnis, lässt uns fallen in ein Leben auf der Welt, in ein irdisches Leben, in dem Geld eine massive, große, große Rolle spielt, in dem Geld die Welt regiert, anstatt ja, bei Frauen zu sein, die die Welt regieren würden in einer Form, die nicht in den Epstein-Files zu finden ist. Genau. Das heißt, dieser Mythos, der uns einfach klein gehalten hat, hat massive gesellschaftliche Folgen gehabt. Legitimierte zum Beispiel auch über Jahrhunderte den Ausschluss von Frauen aus Bildung, aus religiösen Ämtern bis heute. aus Kontrolle über weibliche Sexualität. Ja, und hat auch einfach dieses Misstrauen gegenüber weiblicher Autonomie erschaffen. Ich habe gestern, das mag ich dir auch noch mal kurz erzählen, das war so krass. Ich habe gestern auf Facebook einen Beitrag von der Tagesschau kommentiert, dass die Löhne in Ost und West sich irgendwie wieder sich angleichen oder wieder gleicher und gerechter werden so und fast auf gleichem Standard sind. Und dann habe ich darunter geschrieben, weil ich ja immer gerne so ein bisschen piekse, ich bin gerne eine unangenehme Frau. Ich habe darunter geschrieben, okay, das ist ja cool, wie lange werde ich den Soli noch zahlen? So, weil ich einfach im Jahr, also ja, ich, also wir zahlen in Deutschland auch, in verschiedenen Szenarien zahlen wir Soli, unter anderem, wenn unsere Einkommensteuer über, ich glaube, 20.000 Euro liegt. Genau, wie lange zahle ich den Soli noch? Und dann schreibt ein Mann darunter, aha, du zahlst also so, du zahlst also über 20.000 Euro Einkommensteuer, so nach dem Motto von, reg dich nicht künstlich auf, natürlich zahlst du nicht über 20.000 Euro Einkommensteuer, also musst du den Soli doch gar nicht zahlen. Und ich habe nur darunter geschrieben, ja, ich zahle einiges mehr als 20.000 Euro Einkommensteuer. Ja, tue ich, habe ich untergeschrieben. Und dann hat er es war so krass, wirklich das so mitzuerleben. Genau, dann hat er irgendwie angefangen, mein Profil zu recherchieren, auseinanderzunehmen und hat da wirklich reingeschrieben, so Dinge wie der Superscam, das sieht mir eher aus wie der Superscam irgendwie. Und dann habe ich drunter geschrieben, ja, und weißt du, genau das ist der Grund. Genau das ist der Grund, warum Männer wie du eben nicht Soli zahlen und Frauen wie ich Soli zahlen. Weil du dir nicht vorstellen kannst, dass man mit guter, einfacher Arbeit, die man liebt, die einem Spaß macht, die einen erfüllt, jeden Tag, für die ich jeden Tag brenne, dass du mit dieser Art von Arbeit gutes Geld verdienen kannst. Das ist außerhalb deiner Range. So. Und das ist fein. Genau. Ja. Naja, also wirklich dieser Moment von, nein, Männer können es nicht ertragen. Sie können es nicht ertragen, wenn Frauen unabhängig von ihnen sind. Denn in dem modernen Mann ist ja genauso viel kaputt wie in der modernen Frau. Ne? Also während die Frauen so eierlegende Wollmilchfrauen sind oder sein sollen und wir einfach dabei kaputt gehen an dem Mental Load und dem Workload, ja, sind Männer einfach so sehr in ihrer Schwäche, so sehr in ihrem kindlichen Sohnsein, muttersuchend, ja, dass sie ganz hässlich in ihrer Schwäche daherkommen. Genau. Ja, also ich mag dir sagen, der Wahnsinn hat Methode. Es ist so gedacht, dass du dich nicht selbst darum kümmern kannst, dass du keine finanzielle Intelligenz hast, dass du nicht seit deinem 18. Lebensjahr 50 oder 100 Euro monatlich beiseite sparst für deinen Ruhestand. Denn tätest du das tatsächlich, also wenn du, Friedrich Merz hat schon, also das, was er von sich gibt, ist absurd und dieser Mann ist nicht mein Kanzler. Ich möchte das nochmal deutlich sagen. Der spinnt für mich einfach auf unfassbare Weise. Ich bin dankbar, in einer Demokratie zu leben, in der ich das öffentlich sagen darf. Wenn er jetzt sagt, wir brauchen uns nicht die Illusion zu machen, dass unsere Rente bezahlt werden würde, sondern wenn er ganz klar sagt, so, jetzt müsst ihr mal selbst zusehen, dass ihr eure Rente, nachdem ihr euer Leben lang geknechtet wart, um Steuern an diesen Staat zu zahlen, so, erwartet mal nicht, dass ihr in der Rente versorgt seid. Also ihr müsst selbst sparen. Aber er hat insofern recht, dass wenn er sagt, wenn du ab deinem 18. bis zu deinem 65. Lebensjahr 50 Euro sparst im Monat, dann hast du einen sechsstelligen Betrag für deinen Ruhestand zur Verfügung. So. Wer weiß in dieser Welt voller Inflation, wie lange der dann ausreichend ist. So, ne? Aber es gibt einfach eine gewisse Form von finanzieller Intelligenz, die uns vorenthalten wird. Und für Männer ist das ganz normal, dass sie irgendwann finden so und dann einfach mitmachen oder das so lernen. Für Frauen ist es Zufall. Genau. Und das ist etwas, was ich gerne verändern möchte. Und ich habe in den letzten, das ist für mich wirklich die feminine Revolution, diesen inneren Wohlstand und den äußeren Wohlstand herstellen zu dürfen, genießen zu dürfen, anziehen zu dürfen. Ich bin immer ein super Fan von femininer Materialisierung, also wirklich es aus dem Quantenfeld in ein Hier und Jetzt sich materialisieren zu lassen und nicht zu versuchen, es zu manifestieren. Das ist ein so schräge Denke für mich, dass wir in der Lage wären, das zu tun. Also ich habe in dieser Form ganz viel von meiner Geldreise der letzten Jahre habe ich in dieser Form gemacht. Ich habe auch unglaublich viel Geld damals für Business Coaching ausgegeben und so. Und das hat sich immer bezahlt gemacht. Aber es hat einen hohen Preis gehabt, nämlich den Preis, dass ich mich selbst auf die eine oder andere Art sehr verloren habe. Ja, und mich auch in krassen finanziellen Shit so reinbegeben habe, durch den ich die letzten 2 Jahre durchgegangen bin. Das Finanzamt, genau, ist mir so wie jedes gute Patriarchat, den Frauen auf der Schliche ist. So, ich habe mich gefühlt wie bei einer Hexenverfolgung die letzten 2 Jahre bei den Betriebsprüfungen, die sie angesetzt haben auf mich. Und es war wirklich, boah, tiefe Nacht der Seelen irgendwie. Sie haben in NRW davor, ich glaube 22, einige Influencer gefunden, die vieles, vieles, viele Millionen an Steuern hinterzogen haben. Und dann haben sie bundesweit geschaut, glaube ich, also so meine Theorie, wer denn noch so diesen Job macht. Keine Ahnung, ich sehe mich überhaupt nie als Influencer, aber I don't know. Genau, und dann wurde ich rangenommen. Ja, und diese Reise der verbotenen Frucht, also das Geld zu wollen, das Geld zu nehmen, das Geld zu verdienen, die erste Million zu machen, so, das war eine unglaublich wilde Reise und auch so, ne, unglaublich viel reinzukommen, unglaublich viel Sabotage in meinem Unterbewusstsein, Unsicherheit, Unfähigkeit, das Geld gut zu leiten und gut zu halten, so, und das einfach alles wieder auszugeben, zu verschwenden, blöde Investitionsentscheidungen zu, so, bis ich das finde, was wirklich funktioniert. Ja, indem ich wirklich ein Leben lebe, was in mir funktioniert. Ja, die Reise mit der verbotenen Frucht. Und ich mag das, was funktioniert, in 7 Tagen mit dir zusammen, für dich aufschlüsseln. Also ich habe ein super leckeres, kostenloses Programm zusammengestellt, das sich die verbotene Frucht nennt, weiblicher Wohlstand. Und du bist eingeladen mit vielen, vielen anderen Frauen. Ja, eine Woche lang hier wirklich eine Reise zu unternehmen in unsere Macht tatsächlich, in die Kraft weiblichen Wohlstands. Genau. Du kannst dich einfach in den Shownotes dafür anmelden oder auf meiner Website svenjastrohmeier.com oder rosenlinie-mariamagdalena.de kannst du dich einfach anmelden dafür. Genau. Und dann, ja, das Ganze läuft über Zoom. Kriegst auch Aufzeichnungen, wenn du mal nicht live dabei sein kannst. Ja, ich freue mich so sehr. Ich freue mich so sehr auf diese Woche, auf uns, auf unsere Schwesternschaftsrevolution. Ja, weil wir einfach eingeladen sind, von der verbotenen Frucht zu nehmen und das materielle Leben genauso wie das innere Leben, das äußere Leben genauso wie das innere Leben zu erforschen, damit zu spielen, es uns zu ermöglichen, die Schönheit, die Geschenke des Lebens wirklich reinzulassen. Genau. Ja. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf uns. Es geht los am 16. März nächste Woche. Ja. Zeitnah. Ich habe keinen Bock, lange zu warten. Wir machen das jetzt. Bis gleich, du Liebe. Mach's gut. Deine Svenja.